Hier ist alles am Blinken. Oh, kann ja wieder leiser reden. Danke, Judith, für die vielen Hinweise, was heute der Predigttext ist. Ist jetzt spannend, wäre jetzt interessant zu wissen, wer immer noch nicht drauf gekommen ist. Wenn wir vor scheinbar unlösbaren Problemen stehen, was macht Gott damit? Kann es sein, dass das Problem bei Gott Teil der Lösung wird? Ich lese aus 2. Mose 14, ab Vers 1. Und der Herr redete zu Mose und sprach: Befiehl den Söhnen Israel, sich zu wenden und vor Pi-Hahiroth zu lagern zwischen Migdol und dem Meer. Vor Baal-Zephon, diesem gegenüber, sollt ihr euch am Meer lagern. Der Pharao aber wird von den Söhnen Israel denken, sie irren ziellos im Land umher. Die Wüste hat sie eingeschlossen. Dann will ich das Herz des Pharao verstocken, sodass er ihn nachjagt. Darauf will ich mich am Pharao und an seiner ganzen Heeresmacht verherrlichen. Und die Ägypter sollen erkennen, dass ich der Herr bin. Und sie machten es so. Als nun dem König von Ägypten berichtet wurde, dass das Volk geflohen sei, wandte sich das Herz des Pharao und seiner Hofbeamten gegen das Volk und sie sagten: Was haben wir getan, dass wir Israel aus unserem Dienst haben ziehen lassen? So ließ er denn seine Streitwagen anspannen und nahm sein Kriegsvolk mit sich. Er nahm 600 auserlesene Streitwagen und alle übrigen Streitwagen Ägyptens und Wagenkämpfer auf ihnen allen. Und der Herr verstockte das Herz des Pharao, des Königs von Ägypten, sodass er den Söhnen Israel nachjagte, während die Söhne Israel mit erhobener Hand auszogen. So jagten ihnen denn die Ägypter nach, alle Pferde und Streitwagen des Pharao, auch seine Reiter und seine Heeresmacht, und erreichten sie, als sie sich am Meer gelagert hatten, bei Pi-Hahiroth vor Baal-Zephon. Als nun der Pharao sich näherte, erhoben die Söhne Israel ihre Augen. Und siehe, die Ägypter zogen hinter ihnen her. Da fürchteten sich die Söhne Israel sehr und schrien zum Herrn. Und sie sagten zu Mose: Hast du uns etwa deshalb hergeführt, damit wir in der Wüste sterben, weil es in Ägypten keine Gräber gab? Warum hast du uns das angetan, dass du uns aus Ägypten herausgeführt hast? Ist dies nicht das Wort, das wir schon in Ägypten zu dir geredet haben? Lass ab von uns! Wir wollen den Ägyptern dienen. Es wäre nämlich besser für uns, den Ägyptern zu dienen, als in der Wüste zu sterben. Ich habe diese Geschichte mal in der Kinderstunde erzählt und hatte lauter Kinder mit leuchtenden Augen. Plötzlich verwandelten sich die leuchtenden Augen eines Kindes in ein Augenrollen und er sagte: Den Film kenne ich. Ich glaube, wir kennen alle diese Geschichte und sie ist super bekannt, aber was wir nicht vergessen dürfen, ist, dass wir diese Geschichte in ihrem weiteren Sinne aus unserem eigenen Leben sehr gut kennen. Und das nicht nur beim Knacken von Kokosnüssen. Wie oft stehen wir vor einer Situation, die wir für unlösbar halten? Einem Problem im Leben, einem Konflikt, einer persönlichen Barriere. Dem Augenblick, in dem wir diese eine riesige Frage haben, na, willst du wohl? Die Technik ist heute nicht mein Freund. Ja, kommt gleich. Ach, da. Hopp, zu früh. Puh. Was ist der Weg? Und wenn wir diese Frage haben, was ist der Weg, dann brauchen wir solche Geschichten, auch wenn wir den Film dazu schon kennen, dann brauchen wir Geschichten, die uns zeigen, dass es möglich ist. Und dass es Möglichkeiten gibt. Genau das brauchen wir. Und deswegen liebe ich, nebenbei bemerkt, gute Abenteuergeschichten. Also einer meiner großen Helden, das ist dieser Herr hier, vielleicht kennt ihn jemand. Das ist der Mandalorianer aus der gleichnamigen Serie. Das ist ein Held und der lebt nach einem Kodex. Und immer, wenn er sich an diesen Kodex hält, dann bekräftigt er das mit den Worten: Das ist der Weg. Und wenn er, ich merke, ich glaube, ich habe kaum Fanbase für die Serie, ne? Das ändern wir. Und immer wenn andere Mandalorianer um ihn stehen, dann gibt es ein Echo. Ja? Also er sagt, das ist der Weg, und alle im Chor sagen, das ist der Weg. Und das ist genau die Perspektive, die ich finde, die wir auch brauchen als Christen. Das Interessante ist, das hat eine doppelte Bedeutung. Denn dieser Held, der gerät immer wieder in scheinbar ausweglose Situationen und er findet einen Weg. Er kennt nicht nur einen Weg, an den er sich hält, er findet auch immer wieder einen Weg. Ja? Das ist das, was wir uns eigentlich als Christen immer wieder zusprechen müssen, wenn die Lage kritisch wird. Ja, wir üben das jetzt mal. Also immer, wenn ich sage, das ist der Weg, dann wiederholt ihr im Chor, das ist der Weg. Ja? Das ist der Weg. Na, geht doch. Und darum brauchen wir so eine Geschichte, um zu sehen, was Gott für ein Held ist, einen Weg zu finden. Mose aber antwortete dem Volk: Fürchtet euch nicht, steht und seht die Rettung des Herrn, die er euch heute bringen wird. Denn die Ägypter, die ihr heute seht, die werdet ihr weiterhin in Ewigkeit nicht mehr sehen. Der Herr wird für euch kämpfen, ihr aber werdet still sein. Und der Herr sprach zu Mose: Was schreist du zu mir? Befiehl den Söhnen Israel, dass sie aufbrechen. Du aber erhebe deinen Stab und strecke deine Hand über das Meer aus und spalte es, damit die Söhne Israel auf trockenem Land mitten in das Meer hineingehen. Ich will das Herz der Ägypter verstocken, sodass sie hinter ihnen herkommen. Und ich will mich verherrlichen am Pharao und an seiner ganzen Heeresmacht, an seinen Streitwagen und Reitern. Dann sollen die Ägypter erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich mich am Pharao, an seinen Wagen und Männern verherrlicht habe. Und der Engel Gottes, der vor dem Herr Israel herzog, brach auf und trat hinter sie. Und die Wolkensäule vor ihnen brach auf und stellte sich hinter sie. So kamen sie zwischen das Heer der Ägypter und das Heer Israels, und sie wurde dort Gewölk und Finsternis, und erleuchtete hier die Nacht. So kam jenes Heer diesem die ganze Nacht nicht näher. Und Mose streckte seine Hand über das Meer aus, und der Herr ließ das Meer die ganze Nacht durch einen starken Ostwind zurückweichen und machte so das Meer zum trockenen Land. Und das Wasser teilte sich. Dann gingen die Söhne Israel auf trockenem Land mitten in das Meer hinein. Und das Wasser war ihnen eine Mauer zur Rechten und zur Linken. Die Ägypter aber jagten ihnen nach und kamen hinter ihnen her, alle Pferde des Pharao, seine Streitwagen und Reiter, mitten ins Meer hinein. Und es geschah in der Zeit der Morgenwache. Da schaute der Herr in der Feuer- und Wolkensäule auf das Heer der Ägypter herab und brachte das Heer der Ägypter in Verwirrung. Dann stieß er die Räder von ihren Wagen ab und ließ sie nur mühsam vorankommen. Da sagten die Ägypter: Lasst uns vor Israel fliehen, denn der Herr kämpft für sie gegen die Ägypter. Der Herr aber sprach zu Mose: Strecke deine Hand über das Meer aus, damit das Wasser auf die Ägypter, auf ihre Wagen und über ihre Reiter zurückkehrt. Da streckte Mose seine Hand aus über das Meer, und das Meer kehrte beim Anbruch des Morgens zu seiner Strömung zurück, und die Ägypter flohen ihm entgegen. Der Herr aber trieb die Ägypter mitten ins Meer. So kehrte das Wasser zurück und bedeckte die Wagen der Reiter, der ganzen Heeresmacht des Pharao, die ihnen ins Meer nachgekommen waren. Es blieb auch nicht einer von ihnen übrig. Die Söhne Israel aber waren auf trockenem Land mitten durch das Meer gegangen. Und das Wasser war ihnen eine Mauer zur Rechten und zur Linken gewesen. So rettete der Herr an jenem Tag Israel aus der Hand der Ägypter. Und Israel sah die Ägypter tot am Ufer des Meeres liegen. Als nun Israel die große Macht sah, die der Herr an den Ägyptern ausgeübt hatte, da fürchtete das Volk den Herrn, und sie glaubten an den Herrn und seinen Knecht Mose. Gott rettet. Das bringt diese Geschichte unglaublich stark zum Ausdruck. Und zwar in einer Situation, in der kein Weg zu sehen ist. Und auf welche Weise tut Gott das? Er kehrt die Verhältnisse um. Das, was mehrfach erwähnt wird, was der große Vorteil der Ägypter ist, ihre Streitwagen, das macht Gott zu ihrem Nachteil. Habt ihr das schon mal wahrgenommen, dass Gott den Ägyptern die Reifen von der Kutsche stößt? Als die im Meer festhängen, da klaut Gott ihnen die Reifen. Ihr großer Vorteil wird ihre große Falle. Und umgekehrt genauso. Das Meer, das der große Nachteil Israels war, das wird zu einer Mauer, zu ihrer Rechten und zu ihrer Linken, sodass alle sagen können, das ist der Weg. Das, was das Problem war, wird bei Gott zu einem Teil der Lösung. Diese Geschichte erzählt uns ganz stark, Gott rettet unseren Leib. Diese Geschichte ist ganz wichtig für das jüdische Selbstverständnis bis heute. Darüber verstehen die Juden nicht nur sich, sondern wer Gott ist. Die 10 Gebote, die beginnen mit den Worten, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus der Sklaverei gerettet hat. Gott rettet tatsächlich, praktisch, physisch, da, wo wir in echten Notlagen sind. Und wir sollten uns oft davon erzählen, wie Gott uns rettet, wie Gott uns heilt, wie Gott finanzielle Nöte beseitigt, wie Gott Probleme löst, die wir nicht hätten lösen können. Aber das Ganze ist noch viel tiefsinniger. Denn wenn uns der Glaube für Gottes Hilfe in Notlagen fehlt, dann sollten wir uns daran erinnern, dass Gott in letzter Konsequenz das größte Problem von allen gelöst hat. Gott rettet den Leib und er rettet die Seele. Die ganze Geschichte vom Exodus, das ist ein riesiges Bild für die Erlösung aus der Sklaverei der Sünde. Denn wir sind, genau wie das Volk Israel, versklavt. So lesen wir in Römer 6, Vers 23. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Und dann in Kapitel 7, Vers 19. Denn das Gute, das ich will, übe ich nicht aus, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Und Vers 24, ich elender Mensch, wer wird mich retten von diesem Leib des Todes? Ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Wir sind versklavt unter unsere Sünde und das mit weitreichenden Konsequenzen. Und die ganze Geschichte vom Auszug aus Ägypten, das sind große Linien, die allesamt auf das hinweisen, was Jesus getan hat. Am eindrucksvollsten ist es vielleicht bei der 10. Plage, als der Engel Gottes durch die Stadt geht und in jedem Haus den Erstgeborenen tötet, außer dort, wo das Blut eines Lammes an die Tür gemalt ist. Was für ein Hinweis auf Jesus, dessen Blut am Kreuz den Tod von uns abhält, und zwar in diesem Fall den geistlichen Tod. Und wie sagt Johannes der Täufer, als er Jesus sieht? Siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Johannes sieht Jesus und sagt, das ist der Weg. Und Gott heil rettet ganzheitlich. Gott rettet meinen Leib, er rettet meine Seele und er rettet auch meinen Geist. Unser ganzes Wesen wird von Gott gerettet. Und auch das steckt in dieser Geschichte drin. Ist denn unser Geist etwa auch versklavt? Muss unser Geist denn auch rausgeholt werden? Allerdings. Schauen wir uns doch nochmal an, wie Israel reagiert, als sie in der Notlage feststecken. Was sagen denn die Israeliten zu Mose? Sie sagen, gab es in Ägypten nicht genug Gräber? Haben wir damals nicht schon zu dir gesagt, lass ab von uns, wir wollen den Ägyptern dienen? Niemand will als Sklave dienen. Aber geboren in Sklaverei kannten sie nichts anderes. Geboren in Sklaverei waren sie nichts anderes gewohnt. Und so groß der Wunsch nach Freiheit auch war, er war nicht so groß, dass die Israeliten von sich aus die Mühe und die Angst in Kauf genommen hätten. Ich befürchte, auch unser Verstand ist in Sklaverei geboren. Wir haben alle verschiedene Denkmuster und das kann ganz unterschiedliche Ursachen haben. Ein ganz großer Bereich, das ist unsere Gesellschaft. Das ist unsere Kultur. Und die ist nach der Aufklärung mit dem Gedanken unterwegs, dass sie alle Dinge durch Nachdenken versteht. Bisweilen klingt es unter Christen so, als wäre die Aufklärung unser Feind, weil man dort den Menschen ins Zentrum rückt statt Gott und weil man so viel nachdenkt. Nun, schön wär's. Der Mensch beansprucht für sich, ein Kind der Aufklärung zu sein, das viel nachdenkt, aber in Wirklichkeit sind wir große Mitläufer in den großen Bahnen, die uns vorgegeben werden, die wir gar nicht selbst durchdenken, aber über die man uns sagt, naja, der moderne Mensch aber, heutzutage, zeitgemäß, glaubt man doch Folgendes. Und das tun wir ungeprüft in dem Denken, dass wir dann die Klugen sind. Es ist faszinierend, dass Menschen in Industrieländern, in der sogenannten westlichen Welt und, das ist ganz ernüchternd, mit einem hohen akademischen Bildungsgrad die Menschen sind, die die negativste Zukunftsperspektive haben. Faszinierend, oder? Meine Theorie dazu ist, dass man dann das Gefühl hat, ich bin ja materiell und intellektuell weiter als der Rest der Welt und wenn ich schon keine Lösung weiß, dann wird es wohl auch keine geben. Etwas anderes, das unseren Verstand versklavt, das sind unsere Erfahrungen, Verletzungen, die Menschen uns beigebracht haben. Manchmal legen wir innere Schwüre ab, weil wir uns schützen wollen davor, dass Dinge wieder passieren. Und dann sagen wir uns in unserem Inneren, ich werde nie wieder zulassen, dass jemand so an mein Inneres rankommt. All das sind Gefängnisse für unseren Geist. Und Gott möchte genau diese Gefängnisse aufbrechen. Und deswegen wird schon wieder das Problem zum Teil der Lösung. Schauen wir nochmal an den Anfang unseres Kapitels. Da heißt es, dass Gott das Volk Israel an eine bestimmte Stelle bringt. Ja? So, ich sprach vorhin von Helden. Ich habe hier noch einen weiteren Helden. Und also wenn ihr wenigstens aus der Predigt rausgeht und sagt, ich habe wenigstens ein paar neue Filmtipps mitgenommen, ist ja auch nicht schlecht. Das ist William Wallace, ein schottischer Freiheitskämpfer und in einer der besten Szenen in dem Film Braveheart, da reitet dieser Held in eine Lage hinein, in der seine Landsleute vor einer feindlichen Armee der Engländer stehen, die das Land Schottland besetzen und die wollen fliehen. Die wollen nicht kämpfen, sie wissen, dass ihre schottischen Adelsleute allesamt Feiglinge sind und korrupt. Die wissen, dieser Kampf lohnt sich nicht. Und William Wallace reitet in diese Szene hinein und ruft seine Landsleute auf und sagt, Söhne Schottlands, wollt ihr kämpfen? Und die antworten ähnlich wie die Israeliten und sagen, gegen die? Nein, wir werden fliehen und wir werden leben. Und Wallace sagt, ei, kämpft und ihr sterbt, flieht und ihr lebt, jedenfalls eine Weile. Aber wenn ihr dann eines Tages sterbend in euren Betten liegt, werdet ihr nicht alles dafür tun, um einmal, nur ein einziges Mal nur wieder hier stehen zu können, um euren Feinden entgegenzurufen, ja, ihr mögt uns das Leben nehmen, aber niemals unsere Freiheit. Und er entflammt die Herzen. Das Volk jubelt und, kleiner Spoiler, sie gewinnen die Schlacht. Und genau das, dieses Schleier wegnehmen von unseren Augen, das will Gott für dich und mich tun. Gott will dein William Wallace sein, der deinen Geist befreit. Denn obwohl die Schotten, als sie kämpfen, noch nicht frei sind von der Tyrannei der Engländer, ist ein Teil von ihnen wieder frei und das ist ihr Geist, der wieder daran glaubt, dass es einen Weg gibt. So, Gott ist wesentlich dramatischer als William Wallace. Am Anfang lotst Gott sein Volk an eine bestimmte Stelle. Ich hoffe, man kann das hier soweit ganz gut sehen. Die Israeliten sind hier oben in Ramses aufgebrochen. Das ist wahrscheinlich die Route, die sie genommen haben. Und sie lagern sich hier an diesem Punkt. Und ich finde das unglaublich lustig, wie Gott zu Mose sagt, der Pharao aber wird von den Söhnen Israel denken, sie irren ziellos im Land umher. Ich könnte mir vorstellen, dass Mose in dem Moment gedacht hat, nicht nur der Pharao denkt das. Also wenn du mich fragst, wird ein paar Meter vorher, glaube ich, mal irgendwo links abbiegen müssen. Gott provoziert eine Sackgasse. Gott inszeniert eine dramatische Situation. Er bringt das Volk dahin, dass sie von dem Gefängnis ihres Verstandes überführt werden müssen. Er bringt sie dahin, dass sie erkennen, ja, hier weiß ich nicht weiter. Und wie gehen wir damit um? Wir haben, glaube ich, zwei Möglichkeiten. Wir können sagen, diese Kokosnuss ist nicht teilbar, das ist eine Primzahl. Dieses Problem hat noch nie einer gelöst. Wer soll denn hier weiter mitmachen? Hier können wir aufgeben und wir können uns über Gott ärgern und sagen, Gott, warum hast du schon wieder so eine Situation zugelassen? Oder wir können sagen, Moment mal, wenn ich keine Ahnung habe und Gott diese Situation zulässt, na dann ist das mal wieder eine Gelegenheit, in der mein Verstand sich erweitern wird. Das Neue Testament verspricht uns, dass Gott unseren Verstand erneuern möchte. Einen Verstand, der von ihm herkommt. Und jetzt müssen wir nicht plötzlich kreativ werden, uns irgendwelche Wege ausdenken, die Gott gehen könnte. Wir sind nicht diejenigen, die auf die interessante Lösung kommen müssen. Wenn du und ich das nächste Mal in einer Krise stecken, dann ist alles, was zählt, dass wir an den glauben, der den Weg kennt. Ein wunderschöner Vers steht in 2. Samuel 22, 33. Kann man sich wunderbar merken. Gott ist meine starke Festung und vollkommen macht er meinen Weg, sodass ich sagen kann, auch wenn ich den Weg nicht kenne, ich weiß, wer ihn kennt. Das ist der Weg. Das ist der Weg. Danke.